Wir haben ja heute dieses herrliche Thema, was ich mit großer Freude vorbereitet habe, nämlich Freude am Gebet erfahren. Und ich weiß nicht, wie viele von euch durch dieses Thema angelockt wurden, weil in ihnen genau dieser tiefe Wunsch ist, Freude oder noch mehr Freude am Gebet zu erfahren. Und ich weiß nicht, wenn wir ehrlich sind, dann ist das nicht immer die Dauererfahrung, dass Gebet immer nur freudvoll ist. Und deswegen ist die Frage ja, ist es überhaupt angemessen, sich danach auszustrecken? Und ich stelle mal am Anfang die These auf, die ich dann biblisch belegen will, es ist nicht nur angemessen, sondern es ist notwendig. Es ist notwendig, denn auf die Dauer wird keiner von uns etwas tun, was ihm keinen Spaß macht. Gott hat uns einfach so geschaffen. Ja? Der hat uns so gemacht, dass wir nichts auf die Dauer tun können, ohne dass es uns eigentlich wirklich Freude macht. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir so falsche religiöse Vorstellungen aus dem Kopf kriegen, so zum Beispiel wie, na, Gebet muss einfach anstrengend sein. Ja? Oder Jesus hat ja auch gelitten. Also wir leiden jetzt zusammen. Ja. Ich habe eine Menge Vorstellungen aus meinem Kopf rausschmeißen müssen. Ich habe mich jetzt so ein halbes Jahr ungefähr oder mehr mit diesem Thema beschäftigt und Gott hat ein Ding nach dem anderen aufgeräumt und das gerade jetzt wieder, als ich es wieder neu bearbeitet habe, fing Gott nochmal an, also ihr kriegt auch nochmal was ganz Frisches mit, einige waren im Braunfels und haben schon sich mit dem Thema tiefer beschäftigt, Freude. Ich will mal einsteigen mit Psalm 100, Freude und Gebet, darum geht es ja heute. Und ganz viel finden wir dieses Freudenthema eben auch immer wieder in dem Psalm drin. Und da heißt es gleich am Anfang, jauchzt dem Herrn alle Welt. Also jauchzen kann ich nicht, wenn ich bedrückt und traurig und das geht einfach nicht. Jauchzen ist ein zutiefster Ausdruck der Freude aus dem Innersten des Herzens. Und dann heißt es auch noch nicht ihr Frommen, sondern alle Welt. Das heißt also, Gott hat das eigentlich gar nicht vorgesehen, dass es nur für mich und dich oder die ihm angehören, sondern eigentlich heißt es damit, Gott hat es sich vorgestellt, dass die ganze Schöpfung sich derartig an ihm freut, dass sie jubelt und jauchzt und singt und springt, weil sie gar nicht anders kann und so begeistert ist über diesen Schöpfer Gott. Und dann heißt es weiter, dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Freude. Also es hört gar nicht auf mit der Freude. Ja. Jauchzen, mit Freude dienen, vor ihm kommen mit Frohlocken, also nicht mit einem langen Gesicht, obwohl er uns dann nicht verurteilt. Das muss ich gleich sagen. Keine Verdammnis. Wenn wir irgendwie bedrückt, beladen oder so, wir werden uns das auch noch angucken, das kennen die Psalmen auch, zu Gott kommen. Aber eigentlich möchte er uns froh, beschwingt und frei hüpfen zu ihm kommen sehen, ja, mit Frohlocken. Juhu, auf geht's wieder zum Werk des Herrn. Auf geht's in die Gegenwart Gottes, toll. Und dann heißt es, erkennt, dass der Herr Gott ist. Und das hat eben ganz viel Freude, das werden wir heute sehen, hat ganz viel mit der Erkenntnis Gottes zu tun. Was denke ich denn über Gott, ja? Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass ich nicht lange danken kann und Grummel und Belastung in meinem Herzen bleiben. Wenn ich danke, kommt automatisch Freude auf. Ja? Weil Dank und Freude ist unglaublich stark miteinander verbunden. Und das weiß heute die Glücksforschung, die gibt dann ganze Rezepte. Dankbarkeit ist das Rezept, hat die Welt auch schon entdeckt. Ja? Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Ja, Lobpreis. Lobpreis ist ja dieses, ich preise ja nicht mich selbst, ich preise auch nicht die Umstände, sondern ich preise, wer Gott ist. Und das hat wieder mit dieser Erkenntnis, da singe ich mir selber Gottes Erkenntnis zu. Das macht mich froh. Das vertreibt Belastung. Dankt ihm Nochmal, lobt seinen Namen, nochmal. Und jetzt kommt noch ein Argument, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wird ewig und seine Wahrheit für und für. Also da haben wir schon in dem Psalm, und das ist ganz bestimmt nicht der einzige Psalm, wenn ihr also mal die Bibel nach diesem Morgen lest, werdet ihr merken, Freude ist ein Thema, das sich überall durchzieht. Und auch das Thema Freude und Gebet. Und jetzt sagt Jesus, und er ist ja nun derjenige, der auch wieder immer wieder uns nochmal tiefer hineinführt in die Wahrheiten Gottes. Da sagt er in Johannes 16, Vers 24, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, also zu seinen Jüngern. Bittet, so werdet ihr nehmen. Warum denn? Dass eure Freude vollkommen ist. Das heißt, Gott will eine vollkommene Freude. Er will nicht nur ein bisschen Freude. Er möchte eigentlich, dass wir vollkommen, und vollkommen heißt vollständig, gar keinen Raum mehr für was anderes. So sehr soll eigentlich Freude unser Teil sein. Und der Paulus sagt im Philipperbrief 1, Vers 3 bis 4, ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Obwohl er an anderer Stelle auch sagt, Mann, ich trage eine ganz schöne Last, ja, ich trage die ganze Last der Gemeinden und habe da meine Gedanken und mache mir Gedanken über das, wie es ihnen geht. Und trotzdem sagt er, ich tue dieses Gebet mit Freuden. Und Kolosser 1, Vers 12, mit Freude sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und ein Erbteil von uns, was uns zugesprochen ist, also was ich erbe, ist Freude. Ich bin eine Freudenerbin. Gott hat das so bestimmt. Das gehört zu dem Erbteil. Freude, da gehört nicht Sorge, da gehört nicht Last, da gehört nicht Bedrückung dazu, sondern Freude. Ich weiß ja nicht, was deine Vorstellung von Gott ist. Und das, die Sache ist immer die, das Bild, was wir von Gott haben, und ihr wisst es im Laufe der Zeit, ihr seid ja nicht neue Christen, ihr wisst, dass dieses Gottesbild sich immer wieder verändert. Aber ich habe eins, ich habe eine Vorstellung. Und meistens kommt die Vorstellung eben einfach aus Vater- und Mutter-Erfahrung heraus. Ich habe Vorstellungen, wie Gott ist im Kopf, und lerne immer mehr umzudenken. Lerne immer mehr zu erkennen vom Wort Gottes her, von dem, wie der Geist mich lehrt, wie ist Gott wirklich. Aber auch da, wo wir jetzt alle stehen, hat jeder von euch ein bestimmtes Bild von Gott im Kopf. Und das hat sich geweitet, das hat sich verändert, aber es ist eins da. Und dieses, ihr sollt euch kein Bild machen, ist ja nicht, dass wir uns keine Vorstellung machen. Wir machen uns Vorstellungen, so hat Gott uns geschaffen. Sondern ich mache mir jetzt keinen Götzen und bete den an, ja, und sage, das ist die einzige Vorstellung von Gott. Und da würde es ja Götze werden. Wenn das Bild, was ich jetzt von Gott habe, das einzig wahre und wirkliche, unveränderliche Bild liebe, dann würde ich einen Götzen anbeten. Gott ist immer größer als das, was ich bis jetzt von ihm erkannt habe. Also da ist immer eine Weitung meines Gottesbildes. Und damit muss ich rechnen und dafür soll ich mich auch öffnen. Und manchmal liebt es Gott, mal so richtig einem den Boden unter die Füße zu stellen. Und jetzt fangen wir mal von vorne an. Was ist Glaube? Was ist Erlösung? Was ist? Ja, und ich habe das, ich liebe das, ich nenne das Häutung. Ja. Ja, eine Haut, die ist zu eng geworden. Die platzt auf und ich merke, nee, es passt nicht mehr. Ich muss nochmal von vorne anfangen. So, und muss von vorne aufbauen. Wer ist Gott? Und mir das wieder neu erobern sozusagen. Und es wird weiter und größer. Und eine Sache, wo Gott mich unglaublich geweitet hat, ist, dass er mir vor Augen geführt hat, er ist ein glückseliger Gott. Und Paulus drückt das so aus, in 1. Timotheus 1, Vers 11, sagt er, etwas davor, habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, und dann endet es, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Gebe ich euch jetzt den Rat, was er da geschrieben hat. Und es hat mich sehr herausgefordert, habe ich zum ersten Mal bei Johannes Hagel gelesen, Gott ist ein glückseliger Gott. Und glückselig bedeutet eben, das ist menschenübersteigende Glücklichkeit, das ist das absolute, wirklich das vollkommene Glück, dem gar nichts mangelt. Und eigentlich, wenn man dann sich das mehr überlegt, denkt man, ja, es ist ja eigentlich auch logisch. Gott ist ja in sich vollkommen. Gott ist ja der, dem nichts mangelt. Gott ist ja der, der alles hat. Und er schafft aus sich heraus, was er will. Und das, was er macht, macht er ganz bestimmt nicht aus dem inneren Zwang. Keiner kann ihn für irgendwas zwingen. Niemand. Er tut also das, was er tut, aus einer inneren Freude heraus. Er schafft aus Freude, weil ihm das Spaß macht. Ja? Und er schafft es aus Freude zu seiner eigenen Freude, nicht zu seinem eigenen Leid, sondern zu seiner eigenen Freude. Und jetzt ist das natürlich eine Herausforderung, zu denken, Gott ist in sich total glückselig, er hat alle Freude, die er braucht, er schafft aus dieser Freude heraus und er ist zufrieden mit seiner Schöpfung, er sieht sie an und sagt, oh, alles gut, ja, ist sehr gut, Mensch, sehr gut. Und dann heißt es im Psalm 104, er freut sich seiner Werke. Und wir wissen aus der Bibel, vor Grundlegung der Welt hat er sich in dieser Schaffensfreude ausgedacht, was er alles macht, um uns dahin zu kriegen, wo er uns haben will. Nämlich er hatte sich schon die ganze Erlösung mit ausgedacht. In Freude. In Freude. Und das müssen wir ganz tief mal verinnerlichen. Gott hat, bevor er angefangen hat zu schaffen, das lesen wir in Epheser, vor Grundlegung der Welt, heißt es, da ist das Lamm geopfert worden, vor Grundlegung der Welt. Gott hatte sich also, bevor er überhaupt anfing zu schaffen, in seiner Schaffensfreude, wollte den Menschen, warum, komme ich noch gleich noch dazu, er wollte ihn. Und er denkt sich aus, wie kann er diesen Willen, den er hat, wie kommt er zur Erfüllung dieser Wille? Und in diesem ganzen Willensplan ist Erlösung drin. In diesem ganzen Willensplan ist Wiederherstellung als Söhne Gottes drin. Und das hat er sich alles vorher ausgedacht. Er ist nicht von Sünde überrascht worden, er ist nicht von unseren Fehlern überrascht worden. Er hat das alles gewusst und er hat das aus Freude gemacht. Und Jesus sagt nachher, ich gebe mein Leben freiwillig. Das nimmt mir keiner. Ich mache das aus mir selber. Ich will das. Das ist im Plan Gottes drin. Und wie sehr Freude alles bestimmt und wie wir da reingenommen werden, lesen wir in Römer 14, 17 bis 18. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Und es ist Gerechtigkeit, es ist Friede und es ist Freude im Heiligen Geist. Und dann heißt es, wer da drin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und von den Menschen geschätzt. Das heißt, das Reich, in das wir hineingenommen wurden, wir sind ja jetzt versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Da gibt es, und das lesen wir in Offenbarung auch, es gibt kein Leid, kein Geschrei in diesem Reich. Es gibt Friede, es gibt Freude, es gibt Gerechtigkeit, aber die ganzen Ebenen von Sünde, die wir hier erfahren, mit Leid und dem allem, was es zu tun hat, hat überhaupt nichts zu tun mit dem Reich Gottes, in das wir versetzt worden sind. Und hier heißt es noch, und wer darin dient, also wer in diesem Frieden und in dieser Freude Gott dient, Das ist Gott wohlgefällig. Also der über die anderen blickt er jetzt nicht grimmig, sondern das erfreut sein Herz, weil er euch aus Freude geschaffen hat und mich auch und weil er uns zur Freude bestimmt hat und weil er überhaupt nichts anderes vorhat, als dass es uns gut geht und wir uns freuen. Und wenn wir das nicht im tiefsten Innersten erfassen, dass Gott total glücklich ist, und sein Ziel ist, sich gemeinsam mit uns zu freuen. Er lädt uns in diese Freude ein. Er hat uns geschaffen für diese Freude. Werden wir im Himmel wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Weil das ist die Grundstimmung. Und werdet also lieb zu meckern, Lasten zu tragen und sich abzumühen und irgendwie zu beweisen, dass er doch nützlich ist, hat ein bisschen Probleme da. Das ist die Grundstimmung im Himmel. Die feiern da permanent gerade Party, weil sich ständig Leute bekehren. Und da heißt es, die Engel jubilieren da über jeden. Und ne, denkt mal, wie viele sich bekehren auf der ganzen Welt. Da ist Dauerparty. In jeder Sekunde werden Menschen wiedergeboren. Die können ja nicht aufhören zu feiern. Und das wird im Moment immer mehr und mehr. Das heißt, im Gebet treten wir also in Beziehung mit einem in sich völlig glücklichen Gott. Amen. Und ich muss ihn nicht aufheitern. Das war erlösend für mich. Das hat mich wirklich befreit. Und warum, erzähle ich euch noch. Aber das ist ein erlösender Gedanke. Für mich persönlich ein super erlösender Gedanke. Ich muss ihn nicht aufheitern. Meine Mutter war nämlich depressiv. Und meine Kindesarbeit war, meine Mutter aufzuheitern. Ja? Das sitzt tief. Und man kennt nur diesen Fühler. Was kann ich tun, damit der andere sich wohlfühlt? Was muss ich machen? Wie darf ich sein, damit ich nicht noch eine Belastung für den anderen bin? Ja? Da ist diese Vorstellung von in sich völlig glücklich, sagen wir mal, auf der Erde nicht gerade vor Augen gewesen. Und das bewirkt was. Vor kurzem, nachdem ich das nun schon eigentlich ziemlich ein halbes Jahr lang durchgekaut habe, dieses Thema, und gemerkt habe, oh, mit dem völlig glücklichen Gott habe ich immer meine Probleme. Und Gott mir schon gesagt hat, ja, das kommt aus deinen Erfahrungen. Du musst mich nicht aufheitern. Und du musst auch ja nicht liebkind und brav sein, damit es mir gut geht. Mir geht es gut. Und in Vorbereitung auf diesen Tag bin ich also letztens, Schabbat ist für mich, ich mache eigentlich Schabbat, und gehe ich immer so in den Wald und rede mit Gott, weil das ist dann so meine Entspannungszeit. Und gehe mit Gott durch den Wald. Und irgendwie überlasse ich es dann immer dem Heiligen Geist, was ich so singe und so. Ich denke mir da nicht viel aus. Und da kam mir so dieser Satz, du bist ein glückseliger Gott. Den ich ja nun auch schon ziemlich durchgearbeitet hatte. Und ich merkte, wow, der stößt bei mir immer noch auf den Widerstand. Auf den inneren Widerstand. Irgendwas in mir wehrt sich gegen diesen Da. Also lief ich 30 Minuten durch den Wald und sagte immer und sang, du bist ein glückseliger Gott. 30 Minuten. Ich habe gemerkt, irgendwie, irgendwas ist da in mir. Und ich rate euch, wenn ihr so merkt, Wahrheiten, die Gott euch offenbart, stoßen auf innere Widerstände. Der Kopf sagt ja und das Herz sagt nö, glaube ich nicht. Dann ist es wichtig, das nicht zu übertönen, das nicht runterzudrücken, so, du musst das aber glauben. Ja, sondern es ist wichtig, mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu sagen, sag mal, was ist da eigentlich in meinem Herzen los? Ja, irgendwie, mein Herz will das nicht glauben. ehrlich sein. Ja? Er kennt uns sowieso, wir müssen ihm da nichts vormachen. Und also habe ich zu Gott gesagt, na, was ist denn das hier? Jetzt habe ich schon ein ganzes Seminar darüber gehalten und immer noch ist irgendwas in mir, was das nicht zutiefst glaubt. Das spüre ich. Und da habe ich gemerkt, dass mich gestört hat, er braucht mich gar nicht zu seinem Glück. Ja? Er braucht mich nicht zu seinem Glück. Das hat mich zutiefst gestört. Ja? Weil meine Vorstellung war, er braucht mich zu seinem Glück. Meine Mutter hat mich ja auch immer gebraucht zum Glück. Ja. So. Meine Vorstellung war, Gott braucht mich, um glücklich zu sein. Und da hat Gott mir den Zahn gezogen und hat gesagt, nö, ich brauche dich überhaupt nicht, um glücklich zu sein. Und ich wollte aber, dass er mich braucht, um glücklich zu sein. Warum bist du nicht traurig? Und du bist doch traurig. Und dieses... Und so dieses Hin und Her. Aber eigentlich bist du doch traurig, wenn die Menschen nicht mit dir zusammen sein. Also brauchst du sie doch zu deinem Glück. Nee, sag Gott, ich brauche dich nicht zu meinem Glück. Ich brauche gar nichts für mein Glück. Und da hat Gott zu mir gesagt, du, ich habe dich gar nicht geschaffen, dass du was mir gibst, was ich schon nicht schon habe. Du kannst mir nichts geben, was ich nicht schon habe. Sondern ich habe dich geschaffen, weil ich mein ganzes Glück mit dir teilen will. Einfach meine Freude mit dir teilen. Einfach so, weil ich es liebe, zu schenken und zu teilen. Und er hat sich das so ausgedacht von Anbeginn der Welt. Er möchte sich mitteilen. Er will Freude und Liebe weitergeben. Und das ist der ganze Grund. Beschenken, Glück zu teilen, alles freiwillig. Und er braucht mich nicht. Aber hat er gesagt, nee, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Das ist der Unterschied. Ein kleiner, feiner Unterschied zwischen ich brauche dich, Hintergrund, damit du mich glücklich machst, oder ich will dich, damit ich dich glücklich machen kann. Ja? Ich will meine Freude verschenken. Und er braucht uns in dem Sinne nur als Empfänger seiner Liebe. Ja? Er braucht diese, ich liebe dieses Märchen von Sterntaler. Ja? Da gibt es so ein Bild, was ich immer vor Augen habe, da steht dieses kleine Kind mit seinem Hemdchen, ich weiß nicht, ob wer das kennt, dieses, das hat alles verschenkt, ja, und dann hat es nur noch so ein kleines Hemdchen und dann hat es gefroren und so und dann hat sein Hemdchen so gemacht und dann fielen von oben so die Sterntaler in sein Hemdchen und haben es reich gemacht. Also es hatte gar nichts, aber es konnte was empfangen. Und dieses, so hat Gott uns gemacht. Das ist das Geheimnis seiner glückseligen Liebe. Sie sucht, wen sie beschenken kann. Und freut sich, wenn es jemand gibt, der das annimmt. Und ich glaube, so geht es euch doch auch, wenn ihr guckt, wenn ihr Kinder beschenken wollt oder so. Und wenn die das gar nicht wollen. Und wenn man jemand was Gutes tun will, und der nimmt das aus irgendeinem Grunde nicht an. Und das ist ein Stück ein Schmerz, das ist schade, und, aber die Liebe hört da nicht auf, sie will einfach geben. Und sie lädt uns ein, empfange mal und gib mal weiter. Empfang mal meine Freude und gib sie weiter. Empfang mal meine Liebe, gib sie weiter. Das soll ja ein Kreislauf werden. Ist ja nicht so du und ich und, das, und du und Gott und so, und das reicht. Sondern er bindet uns einfach ein in diesen Kreislauf seiner Liebe. Alles in Gott ist dieser Kreislauf der Liebe. Ja. So, und also der glückselige Gott, er braucht mich nicht zu seinem Glück, aber er will mit mir sein Glück teilen. Und da ist wirklich dein tiefes Bedürfnis in Gott, Freude zu teilen. Und jetzt sagt Jesus, der ja kommt, um das alles wieder herzustellen, sagt er in Johannes 15, 9 bis 11, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Geboten gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude, die Freude von Jesus, in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Jesus hat also eine Freude in sich, die er, wo er den Jüngern ganz klar sagt, ich bin gekommen, damit ihr meine Freude habt und dann, wenn ihr sie empfangt, wird eure Freude vollkommen werden, denn eure Freude ist nicht vollkommen ohne das Empfangen der Freude Gottes. Und in Johannes 17 betet er, Vers 13, nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Nochmal. Und wenn sowas vorkommt und zweimal gesagt wird, wissen wir, das ist nicht einfach Nebensache. Für Gott ist es keine Nebensache, dass Freude vollkommen wird in uns. Er will das. Jesus hat das alles durchgemacht und durchgelitten. Nicht damit wir jetzt sozusagen uns nur im Leiden ergehen, ja? Sondern damit wir die Freude teilen. Und das sagt er hier ganz klar. Das ist eine ganz, ganz eindeutige Aussage. Im Psalm 16, Vers 11 lesen wir, du tust mir kund den Weg zum Leben und vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und von Jesus heißt es ja, er ist gesalbt mit Freudenöl wie keines seiner Gleichen. Das lesen wir im Hebräer. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. Mehr als alle deine Gefährten. Und dieses Freudenöl Jesu, daran haben wir Anteil. Wir sind sein Leib. Das ist ja nicht isoliert. Er hat das Freudenöl und wir haben die Probleme. Sondern er hat das Freudenöl. Und wir haben das Freudenöl, weil wir sein Leib sind. Und er bleibt derselbe. Gott bleibt derselbe. Er ändert sich nicht. Er ändert seine Pläne nicht. Und egal, ob die ganze Schöpfung rebelliert oder was sie macht, sie kann Gott nicht die Freude wegnehmen. Auch nicht an der Schöpfung. Das müssen wir sehen. Gott hat Freude an dieser Schöpfung, selbst wenn sie rebelliert. Er hat sie nämlich schon erlöst. Und er sieht viele Dinge anders, als wir sie sehen. Wir sehen sie so von unten. Wir sehen die Not, die Leid, das Problem. Gott sieht von oben, er sieht, was sein Sohn gesehen hat. Er sieht, die Erlösung ist fertig. Er weiß, was er tut mit seiner Schöpfung. Er sieht die Wiederherstellung. Und er freut sich. Er hat Freude an dem, was er tut. Und natürlich ist das Ergebnis von Erlösung, muss Freude sein. Sonst ist es ja keine Erlösung. Wenn ich befreit werde... Ja, und das, die Israeliten haben ja dieses, du sollst, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist so, was wir immer wissen, aber es geht ja eigentlich weiter. Denn ich habe dich aus dem Sklavenhaus erlöst. Ich habe dich aus der Sklaverei erlöst. Und das ist der Zusammenhang. Ja, ich bin nämlich der Erlöser. Und deswegen sollst du keinen anderen neben mir haben. Ja, und deswegen sollst du keinen anderen anbeten. So, ich mache jetzt hier mal ganz kurz einen Stopp und denke, jetzt dürft ihr mal mit eurem Nachbarn kurz austauschen. So, welche Worte über Freude haben euch schon begleitet? Ihr kennt ja Bibelworte über Freude. Kennt ihr was? Gibt's da was? Tauscht doch einfach mal mit dem Nachbarn aus.